Gut, meine lieben Brüder und Schwestern, wir haben in der letzten Zeit darüber gesprochen, unsere Zeit mit Gott zu planen und dass der Herr uns ermutigt und sogar auffordert, ja buchstäblich drängt dazu, die Kosten unserer Nachfolge zu überschlagen. Gott möchte nicht, dass wir irgendwie loslaufen und jetzt folge ich mal nach, sondern dass wir überschlagen, bedenken, checken, kann ich das ausführen, kann ich das leben. Da haben wir vor 3 Wochen drüber gesprochen. Dann haben wir anschließend drüber gesprochen, dass wir gut geplant haben. Der Herr sagt, wir sollen gut planen. Ich weiß, das ist fast anticharismatisch, wenn man sowas sagt, weil man denkt ja immer so, Charismatiker brauchen keine Planung. Der Herr plant und wir laufen. Aber dann gibt es manches Mal auch ein ganz schönes Durcheinander und Desaster. Der Herr fordert auf zu planen. Und doch, gut geplant hatten wir dann. Und obwohl gut geplant wurde, doch schief gegangen. Warum es schief gehen kann oder schief geht, hatten wir dann gesprochen. Letzten Sonntag hatten wir Muttertag. Da haben wir den Fall der Frau. Dann haben wir mit ihrem Fall ihre Unterdrückung, ihre Beherrschung durch den Mann, die dann begann. Und dann haben wir über die Wiederherstellung der Frau auch gesprochen. Das war ja ein Muttertagsgeschenk für die Schwestern für die Männer. Ihr konntet euch dann für den Vatertag das dann nochmal nehmen, für Himmelfahrt. Ne? Konntet ihr euch auch nochmal nehmen. Heute möchte ich nochmal reingehen. Michael hatte vor längerer Zeit darüber gesprochen, was wächst in deinem Garten? Ja, erinnert ihr euch? Einfach so diese verschiedenen Bereiche. Michael hat dann auch im Nachhinein, ich glaube am Dienstag war es, oder einer von den Mitarbeitern gesagt, es ist wichtig, dass wir unser begrenztes Denken und unser begrenztes Gebet auch mal verlassen und wirklich uns hinauswagen, ja, ich sage jetzt mal zu neuen Ufern, zu dem, was Gott möchte, das durch unser Leben geschieht. Wir sind nicht dazu beschaffen, immer nur im Quadrat 4x4 Meter zu laufen. Und dann war das bei dem letzten Predigt war es spanne weit, also bei der vorletzten gut geplant, spanne weit deine Zeltflöcke und dann fange an, dieses, was du visionär auch dir vorgenommen hast oder geplant hast, fange an, es auszuleben. Ich möchte heute Abend mit euch reingehen und zwar das Thema ist, was siehst du oder man könnte auch sagen, was du anschaust, wirst du leben. Was siehst du? Was du anschaust, wirst du auch leben. Wir alle sehen täglich Dinge verschiedener Art. Und wenn du so am Abend deine Augen schließen würdest und nochmal Revue passieren lassen würdest, was so gewesen ist, dann würden Bilder des Tages an deinem inneren Auge vorbeigehen, weil diese Bilder in deiner Seele und in deinem Verstand abgespeichert sind. Wir alle haben Dinge unterschiedlicher Art im Blickfeld. Wir sehen, was man sieht oder man auch nicht sieht und andere nicht sehen. Wir sehen unsere Umstände und Lebenssituationen, in denen wir sehen. Und vor allem, wir sehen ständig auf das Sichtbare. Wir gucken immer das an, was vor Augen ist. Und das ist, was der Prophet Samuel schon sagte, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber schaut das Herz an. Das benutzen, diesen Bibelvers benutzen ja viele Leute dafür zu sagen, weißt du, egal wie schlimm und wie schlecht ich bin, wie blöd ich mich benommen habe, egal was für einen blöden Charakter ich auch habe, Gott sieht ja das Herz an. Richtig. Gott sieht, dass dein Herz genauso mies drauf ist wie dein Charakter. Er sieht das. Auch wenn wir das schön reden wollen, weil diese Bibelstelle ist ja eigentlich im negativen Bereich entstanden. Da hat Isai seine ganzen Söhne vorgeführt und hat gesagt, einer von denen wird bestimmt der neue König. Denn diese Jungs sind in Topform und die haben das Zeug für einen König. Und dann war der Vater sehr enttäuscht und alle Anwesenden enttäuscht, dass diese ganzen Jungs überhaupt nicht als König in Frage kamen. Und sie sagten, Mensch, die sind doch so in Ordnung. Und dann sagt Samuel, ja, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Vor euren Augen ist es so, als seien diese Jungs in Ordnung. Aber Gott sieht das Herz an und Gott sieht, diese ganzen Jungs taugen nichts für König. taugen nichts für die Führung meines Volkes. Habt ihr nicht noch irgendwo einen? Und dann kommt der David, von dem sie sagten, der hat überhaupt nicht das Zeug und der taugt auch nicht dafür. Und Gott sagt, der ist es, den Salbe. So, wenn man nach dem Menschen schaut, also Gott sagt, was der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott schaut das Herz an, sagt der Prophet. Und das ist so, Gott sieht, wie es wirklich ist, egal was nach außen geschieht. Wir sehen ständig auf das Sichtbare, schauen auf das Sichtbare. Die Frage, oder die, ich möchte es nochmal sagen, was du siehst, das wirst du auch leben. Das, was du anschaust in deinem Alltag, wirst du leben. Wir leben die Bilder, die Filme, die wir anschauen. Ich meine jetzt unsere Lebensumstände, Situationen, das, was wir anschauen, das leben wir. Wenn wir im Versagen leben, dann ist unser Versagen ständig vor unseren Augen. Und wir fangen an, uns wie Versager zu fühlen und wir fangen an, wie Versager zu leben, obwohl Gott gesagt hat, ihr seid zum Sieg berufen und in ihm haben wir alle Zeit den Sieg. Trotzdem, wir sehen ständig das Versagen, betrachten das Versagen, bejammern das Versagen, trauern über unser Versagen und deshalb bleiben wir weiter im Versagen, weil wir leben das, was wir anschauen. Wenn wir in die Bibel schauen, da sehen wir Leute, die auch ihre momentane Situation anschauten, Psalm 38, Vers 9. Ich bin ermattet und ganz zerschlagen. Ich schreie aus dem Stöhnen meines Herzens. Das Dilemma ist ja, dass viele Christen diese ganzen Untergangspsalmen sich im Alltag reinziehen. Ja? Ich sitze in meinem Elend, ich schmore in meiner Suppe und es ist alles so schlimm, wie David schon sagte, alles ist schlimm. Hey, das kannst du mal wirklich beiseite legen, weil die Bibel sagt, es ist uns, Alte Testament ist uns auch als Vorbild geschrieben, wie wir nicht leben sollen. Weil im Neuen Testament steht geschrieben, wie wir als Gläubige leben. Und zwar sollen, David im Lichtmoment hat sogar hervorgebracht und sagt, wovon sollte man reden? In den Zelten, in den Hütten der Gerechten? Man sollte vom Sieg reden. Man spricht vom Sieg in den Häusern der Gerechten. Da spricht man von Sieg. Er selber hat sich nicht immer dran gehalten. Er hat sehr oft gejammert, sehr oft geheult. Und wenn du die Psalmen liest, da könntest du bei seinem Gejammer manches Mal Locken kriegen ohne Lockenwickler. Also es ist schon ein Jammerspiel. Also da blätter ich immer schnell weiter. Ich sage, das kannst du dir nicht antun, denn sowas gucke ich mir nicht an. Geschweige denn, dass ich mir das noch gebetsmäßig reinziehe, weil das Neue Testament lehrt mich andere Gebete. Hier sehen wir nochmal in Hiob 17, Vers 11. Meine Tage sind vorüber, zerrissen sind meine Pläne, die Wünsche meines Herzens sind auch zerrissen. Alles ist im Eimer, das ist mein Leben, alles ist blöd. Und dann sitzen wir und gucken in den Alltag und sagen, alles ist blöd. Jemand kommt und sagt, hey, Gott ist doch da. Nein, bei mir nicht, bei mir ist alles blöd. Und dann jammern Leute und stöhnen Leute, weil sie eine ganz falsche Blickrichtung haben. Wir sehen das in den Klageliedern. Dein Denken bestimmt dein Jetzt und auch deine Zukunft, habe ich hingeschrieben. Und dein Denken bestimmt dein Jetzt und deine Zukunft. Klagelieder 3, 17 bis 18. Das Volk Gottes, das gesündigt hatte und aufgrund seiner Sünde aus der Gegenwart Gottes rausging, hat so eine verdrehte Sichtweise gekriegt, dass sie hergehen und sagen, Gott hat uns rausgeschmissen. Gott erklärt, deine Sünden schmeißen dich raus. Und die, guck mal im Vers 17, die schieben Gott das in die Schuhe. Sie sagen, du verstießest meine Seele aus dem Frieden. Ich habe vergessen, was Glück ist. Und ich sagte, verloren ist mein Glanz und meine Hoffnung auf den Herrn. Ich habe keine Hoffnung mehr. Mein Glanz ist verloren, mein Vertrauen ist verloren gegangen. Wie sagte mir, weißt du, Herbert, ich vertraue jetzt nicht mehr in Gott. Ich vertraue jetzt noch nur noch in mich selber. Da habe ich gedacht, was bist du, eine arme Sau. Auf sich selber vertrauen und Gott sagen, auf den kann ich nicht vertrauen, auf mich selber. Guck doch mal, dein Vertrauen in dich selber hat dich ja in das Dilemma gebracht, in dem du steckst. Weil du Gott nicht vertrautest, sondern dir. Deshalb bist du ja da gelandet. So, du verstießest meine Seele, sagen sie. Gott hat, hey, und Gott erklärt, das ist wegen eurer Sünden. Ihr selber, eure Sünden bilden eine Scheidewand zwischen euch und eurem Gott. Also so kann man Dinge verdrehen. Und ich sagte, verloren ist mein Glanz, meine Hoffnung auf den Herrn. Aber dann auf einmal, ach so, genau, da guck mal, Klagelieder 3, 19 bis 20, an mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, das bedeutet Wermut und Gift. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Also er sagt, mein ganzes Grübeln und Denken ist Wermut, ist Gift. Es bringt mich eigentlich um, es drückt meine Seele nieder. Aber ich habe doch so mich entschieden, ich denke und denke und denke und denke und denke darüber nach. Wenn ich nur bessere Geschwister in der Gemeinde hätte, dann wäre mein geistliches Leben auch besser. Und ich denke das heute und ich denke das Nachmittag und vor dem Gute Nacht gehen, Herr, ich sage dir Gute Nacht. Und du weißt, Herr, ich wäre wirklich eine bessere Schwester im Herrn, ein besserer Bruder im Herrn, wenn ich andere Geschwister hätte. Und ich denke und denke und denke und schlafe so ein und am Morgen wache ich auf. Nicht, ich erwache mit deinem Bilde, oh Herr, ich erwache mit dem Bild, hätte ich bloß bessere Brüder und Schwestern. Und ich denke und ich denke und ich denke und ich denke und ich bin im Keller. Und meine Seele ist niedergedrückt in mir. Dein blödes Denken macht deine Seele platt, bringt die Seele in den Keller, bringt sie unter Bedrückung. Und ich will dir heute sagen, und ich versuchen rauszunehmen, und ich habe den Heiligen Geist gebeten, dich doch rauszunehmen, wenn du in so einer Situation bist. Das Bedeutende oder das Schöne hier bei diesen Klageliedern, auf einmal bekommt diese Person, die das da schreibt, einen Lichtblick. Und ich wünsche mir, dass du heute Abend diesen Lichtblick kriegst. Ich möchte, dass es heute Abend bei dir so bling macht, bling. Dass du in dieselbe Richtung gehst, wie der Schreiber hier der Klagelieder. Er sagt, doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Also gerade noch, ich denke und denke und denke, meine Seele ist bedrückt, alles ist im Eimer. Ja, eigentlich ist Schluss. Aber irgendwie ist der Heilige Geist da durchgekommen zu diesem Hirn, zu diesem Gefühlschaos. Irgendwie auf einmal gibt es mitten in diesem Schreiben ein Break, ein Umbruch. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Merkt ihr gleich fortfolgend ein totaler Umschwung. Und ich wünsche dir heute Abend, wenn du irgendwo in deinem Kellergeschoss sitzt, dass du heute dort wirklich aus diesem Untergeschoss rauskommst und zumindest mal Treppe hoch, erste Etage gehst. Ich sage ja nicht, steig gleich hoch bis ins Hochhaus und in den höchsten Stock dort oben und betrachte die Welt von oben. Wenn du willst und sagst, ich habe es erkannt und ich gehe straight alle Etagen durch, dann geh durch. Aber verlasse heute dein Loch, verlass dein Untergeschoss. Ja, die Gnadenerweise. Was hat er davor gesagt? Er richtet sein Denken wieder auf den Herrn aus. Gerade noch Chaos, ihr seht da Vers 19, 20. Und dann konnte er in Vers 21 ist es ein. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, darauf will ich hoffen. Noch einmal, ja, die Gnadenerweise, das rufe ich mir in den Sinn. Ich habe die ganze Zeit nachgedacht über mein Dilemma, ich habe keinen Frieden, mein Glanz ist hin, meine Hoffnung ist hin, alles ist blöd, alles ist nicht, wie ich wollte, meine Pläne sind zunichte gekommen, meine Frau ist nicht geworden, was ich mir erhofft habe, als ich das Ja-Wort gab, mein Mann ist schon lange nicht geworden, was ich mir erhofft habe, als ich das Ja-Wort gab. Und dann habe ich mir vorgestellt, wenn wir Kinder haben mit unseren Kindern, das wird dann so und das wird dann so, das wird so toll mit unseren Kindern. Und dann hast du die Kinder gehabt und dann sagst du, oh Gott, wieso konnte ich nur Kinder haben, denn du hast so viele Probleme auf einmal am Hals. Meine Pläne sind im Eimer. Und man ist so irgendwie weg. Man ist irgendwie jenseits von Eden irgendwo rausgekommen. Aber heute Abend sagen wir, ja, es ist Schluss mit diesem Trübsalsdenken. Es ist Schluss mit dem mich niederreißenden Denken. Es ist Schluss mit Hoffnungslosigkeit. Es ist Schluss damit. Ja, die Gnadenerweise, das soll mir jetzt in den Sinn kommen. Meine Seele, darüber werden wir nachdenken. Und er fängt an, seine Seele zu erziehen und sagt, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Ihr merkt, hier kommt auf einmal schon, da geht er hin, ich will es in den Sinn bringen. Der Herr ist voll Erbarmen, es ist nicht zu Ende. Seine Güte ist jeden Morgen neu. Groß ist seine Treue. Und was geschieht in dem Vers 24? Oh, meine Seele fängt an, auch das zu sprechen. Meine Seele merkt, es ist gut, so zu reden. Meine Seele merkt, es ist gut, das negative Geplüschel zu verlassen. Meine Seele merkt, es ist gut, sein Vertrauen in Gott zu setzen. Und zwar beginnt das mit Worten. Denn die Bibel sagt, alles, was Gott schuf, schuf er durch Worte. Und das, was wir kreieren und schaffen, geschieht durch Worte. Hier, dieses Gebäude, da hat sich mal jemand Gedanken gemacht, so ein Gebäude zu bauen. Aber dann kamen Worte, es wurde auf Papier gebracht. Dann wurde das ausgesprochen. Und dann wurden diese Worte in die Tat umgesetzt. Und Gott sagt, wenn wir Dinge nicht sprechen oder wenn wir negativ sprechen, werden wir ein negatives Haus bauen. Wenn wir positiv sprechen, gut sprechen, biblisch sprechen, verheißungsmäßig sprechen, gottgemäß sprechen, dann werden wir ein gutes Haus bauen. Richte dein Denken wieder neu auf den Herrn aus. Auch wir waren ja mal ohne Hoffnung, als wir ohne Christus waren. Epheser 2,12 sagt, zu jener Zeit ohne Christus waren wir. Ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse und der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und ihr wart ohne Gott in der Welt. Aber jetzt haben wir doch einen Gott. Hallo? Hast du einen Gott? Ich meine den richtigen, den aus der Bibel. Ich meine nicht deinen eigenen, selbstgebastelten, der das alles so machen muss, wie du willst. Vater, ich bete, dass du heute das machst und das machst. Und sag Jesus auch Bescheid, dass er auch das macht. Und dann haben wir einen Plan, was Gott machen soll. Und Gott sagt, im Leben nicht. Wenn ich dein Ding, was du da gerade betest und wünschst, mache, dann kriegen wir das größte Chaos. Dann ist nicht nur auf der Erde, dann ist auch bald im Himmel Chaos. Nein, nein, da bleiben wir doch schon lieber dabei. Dein Wille geschehe, wie er im Himmel geschieht, so soll er auch auf der Erde geschehen. Dein Wille, wie er im Himmel geschieht, soll hier auf der Erde geschehen. Und zwar ganz klar und deutlich. Wir waren ohne Gott in dieser Welt. Jetzt haben wir Hoffnung und Zukunft. Jeremia 29, Vers 11 sagt, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken oder wörtlich Pläne, die ich über euch plane. Pläne des Friedens und nicht zum Unheil. Um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Das ist es, was ich plane. Euch Zukunft, Hoffnung zu geben. Das ist es, was ich plane. Ich will nicht, dass ihr im Chaos seid. Ich will nicht, dass ihr im Loch seid. Denn er hat dich doch, was sagt die Schrift? Er hat uns aus der Grube befreit. Der David sagt im Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht alle seine Wohltaten, der dein Leben vom Verderben erlöst hat, der heilt all deine Gebrechen, der dich aus der Grube herausgeholt hat, der dich aus dem Loch geholt hat. Hast du das mal erlebt, dass du aus dem Loch geholt wurdest und dass Jesus dir vergeben hat? Aber dann kommen die Dinge des Alltags und dann vergessen wir das manchmal so schnell. Dann kommen wieder und denken, wo ist Gott? Und so, Gott ist immer noch da, wo er war. Als du Jesus aufnahmst, zog er bei dir ein. Und wenn du ihn nicht rausgeschmissen hast, ist er immer noch da. Er wohnt immer noch in dir und du bist immer noch Gottes Gerechtigkeit. Auch wenn du das nicht glaubst und das nicht mehr denkst und nicht für wahr halten willst, Jesus sagt, schade, alles gehört noch dir, alles ist noch in dir, alles ist noch bei dir, würdest du mir nur endlich mal glauben. Denn wir sind Gottes Gerechtigkeit in Christus Jesus. Schau nicht auf die Umstände. Wir wollen hier nochmal das Bild von Beispiel von Abraham nehmen. Römer 4,18 heißt es, Abraham, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen werde, nach dem, was gesagt ist, so soll, wörtlich heißt es, so wird deine Nachkommenschaft sein. Gott hat gesagt, deine Nachkommenschaft wird so groß sein, wie Sand am Meer, wie die Sterne am Himmel und so weiter und so fort. Es ist doch fantastisch. Ich glaube, wir hatten das in der Bibelschule bei einem der Lehrer in den Lehreinheiten. Er sagt, was hat das ausgemacht, dass Gott sagt zum Abraham, zähle die Sterne. Ja, so groß wird deine Nachkommenschaft sein. Dann steht der Abraham da und dann fängt er an zu zählen. Und das kannst du dir vorstellen im Orient. Ne? Da ist ein anderer Sternenhimmel als bei uns. Und dann hat er gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und ich weiß nicht, als er irgendwie bei 3000 wahrscheinlich angekommen ist, da hat er gesagt, ich glaube, ich höre mal auf. Ich habe noch lange nicht alles durch, es sind so viele Sterne da und so zahlreich soll mein Nachkomme sein. Was hat Gott gemacht? Gott hat ein Bild in ihn hineingepflanzt. Dass jedes Mal, wenn Abraham jetzt zum Himmel schaut und die Sterne sieht, damit er jedes Mal daran denkt, so groß werden deine Nachkommen sein. Gott arbeitet mit Bildern. Er gibt Bilder in uns hinein. Und der Teufel gibt auch Bilder in uns hinein. Bilder der Negativität, Bilder von Versagen, Bilder von von unerfüllten Träumen und Wünschen. Der Teufel will, dass wir diese Bilder betrachten, diese Bilder besingen, diese Bilder bebeten, diese Bilder glauben und dass unsere Seele bedrückt ist. Gott sagt, du musst da wegschauen. Da ist ein unfruchtbarer Mann, der überhaupt, ja, fast 100 Jahre, kein Baby, keine Kinder. Seine Frau, 90 Jahre fast und keine Kinder. Und dann heißt es, sie waren schon vertrocknet, da war nichts mehr biologisch drin. Und dann kommt Gott und sagt, schau zum Himmel, so zahlreich werden deine Nachkommen, das wird alles mit Sarah passieren und mit dir. Ja, das erste Mal hat Abraham gelacht, das nächste Mal hat Sarah gelacht. Wie oft hast du schon gelacht, wenn du eine Verheißung gelesen hast? Wisst ihr, was Verheißungen sind? Das klingt ja alles immer so fromm, so religiös. Verheißungen ist ganz einfach Versprechen. Wenn ich sage, Dani, ich hole dich morgen um 16.30 Uhr ab, dann ist das eine Verheißung. Das ist ein Versprechen, das ich dann auch halten sollte. Weil sie wird ja mich zum Döner einladen und also Zeug dann, das muss ich ja, kann man ja nicht entgehen lassen. Okay, also wenn wir es versprechen, das ist eine Verheißung. Eine Verheißung ist ganz simpel und einfach ein Versprechen. Und wenn Gott verspricht, hält er es, weil es heißt, er kann nicht lügen. Gott kann nicht lügen, es geht nicht, er kann nicht lügen, er kann etwas nicht. Es gibt ein paar Dinge, die Gott nicht kann. Gott, der Allmächtige, kann nicht lügen und er kann zum Beispiel da, wo Unglauben ist, nicht wirken. Er konnte dort in Nazareth, in Kapernaum, was nicht, Nazareth. Er konnte in Nazareth kein Wunderwerk tun, er konnte nicht. Jesus, der heilte, Tote auferweckte, Wasser in Wein verwandelte und so weiter, viele Wunder tat. Von diesem Jesus heißt es, er konnte dort kein Wunder tun wegen ihres Unglaubens. Es gibt Dinge, die kann Gott nicht, wenn wir uns nicht mit ihm einlassen, auf seinen Weg, auf seine Stufe uns da begeben. Und so wird er sein. Und genauso der Abraham, meistens sind die Leute ja damals am Mittelmeer, diese Karawanenstraße am Mittelmeer entlang gezogen. Und dann sagt Gott zum Abraham, weißt du Abraham, deine Nachkommen werden so zahlreich sein, wie dieser ganze Sand, der überall hier an den Stränden des Mittelmeeres liegt. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Weißt du, Gott arbeitet mit Bildern. Gott wusste, jedes Mal, wenn der Abraham dahergeht, dann würde er sagen, so zahlreich werden meine Nachkommen, so zahlreich werden meine Nachkommen. Ich werde so viele Kinder haben, ich werde so viele Nachkommen haben, ich werde so viele Nachkommen haben. Jedes Mal, wenn er über diesen Sand lief. Verstehst du, du musst dir angewöhnen, Gottes Verheißungen zu lesen und sie auswendig zu lernen, damit du in den gewissen Situationen deines Lebens daran denkst, und dann fängst du an, sie zu sprechen. Gegen jeden Umstand, gegen jede Situation. Wenn alles gegen dich spricht, alle Hoffnungen, alle Träume weg sind, dann wirst du sagen, doch, der Herr ist in der Lage, alles wiederherzustellen. Hat er nicht versprochen, alles, was die Heuschrecken, das Geschmeiß und sonst was gefressen haben, ich werde es euch erstatten. Wenn Umstände gekommen sind, die, wo es uns abhanden gekommen ist, verloren gegangen ist, Gott sagt, ich bringe das wieder in Ordnung. Und zwar, er sagt sogar, wenn der Teufel dir gestohlen hat, wenn der Feind dir gestohlen hat, sogar siebenfache Erstattung soll da sein. Wenn der Teufel dir was geklaut hat, kannst du sagen, ich will siebenfach zurückhaben. Der Teufel wird sagen, einmal reicht doch. Du sagst, hey Junge, halt die Klappe siebenmal. Ich will siebenmal, ich will siebenmal, ich will siebenmal. Es beschränkt sich natürlich nicht, dass du jetzt denkst, als Mann, du könntest jetzt sieben Frauen einfordern. Eine ist genug. Okay? Nur mal so nebenbei. Ja, von allem kriegen wir jetzt vielfältig. Nein, nein, so geht das nicht. Viele Schwestern kannst du haben. Schau nicht die Umstände an. Was ist Römer 4,19? Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war. Und das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung, an den Versprechungen Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Ich werde Nachkommen haben, so viele Sterne wie am Himmel sind. Ich werde Nachkommen haben, so viel Sand am Meer ist. Ich werde Nachkommen haben, so viele Sandkörner am Meer sind. Und ich werde Nachkommen haben, so viele Sterne am Himmel sind. Und er war immer noch nicht in der Fruchtbarkeit. Er war immer noch ohne Kind. Aber er gab Gott die Ehre. Er sagt, ich glaube, was Gott sagt. Ich glaube, was Gott sagt. Wenn Gott sagt, ich bekomme so viele Nachkommen, dann wird es so geschehen. Und er war der vollen Gewissheit, dass er, also Gott, was er verheißen, versprochen habe, auch zu tun vermögen. Wir als Menschen sind ja manchmal sehr schnell dabei. Wir geben ein Versprechen, vielleicht gerade in einer Notsituation und hinterher denken, oh Gott, was habe ich da versprochen, das kann ich im Leben nicht halten. Deshalb sagt die Bibel, versprich auch nur, was du halten kannst. Aber Gott ist nicht so impulsiv und sagt, ich verspreche dir mal was und hinterher beim Gebet in dem Kämmerchen mit dir alleine, sagte, tut mir leid, sag's nicht den anderen, aber ich war ein bisschen zu vorlaut. Es ist doch eine kleinere Variante, die ich da gedacht habe. Ich kriege das Große nicht hin. Nein, was er verspricht, das hält er. Was Gott verspricht, das hält er. Was Gott verspricht, das hält er. Und er hat versprochen, die, die zu ihm gehören, dass wir erfolgreich sein werden im Beruf, dass wir gut sein werden in der Familie. Er hat versprochen, dass wenn wir mit ihm bleiben, dann werden wir eine gute Ehe haben. Und all diese Dinge, wir werden versorgt werden. Alles, was wir brauchen, alles ist euer, weil ihr gehört dem Christus. Verstehst du? Wir gehören zu ihm und es gehört alles uns. Er war sicher, dass was Gott verspricht, auch in der Lage ist zu tun. Hebräer 12, 2, wir müssen unsere Blickrichtung ändern. Du musst von deinen Umständen und Situationen wegschauen. Ich habe diesen Vers oft zwischendurch wo reingeworfen und zitiert. Und doch, ich habe gedacht, Mensch, bringe ich ihn heute noch mal rein? Und ich habe gesagt, ja, ich bringe ihn noch mal rein, weil wir das doch immer wieder versäumen, da unsere Blickrichtung zu ändern. Und der Hebräerbrief sagt, da ist die leicht umstrickende Sünde. Da sind die Umstände, die uns niederreißen wollen. Da sind die Anfechtungen und die Versuchungen, die uns an den Boden ziehen wollen, die uns zu Fall bringen wollen. Aber was sagt der Hebräerbrief? Da ist Anfechtung, da ist Angriff, da ist die umstrickende Sünde, da will die Sünde mich runterholen. Und dann sagt er, lasst uns hinsehen auf Jesus. Eigentlich heißt es wörtlich, lasst uns wegschauen. Er sagt, guck von dieser Anfechtung weg. Das, was dir Schaden bringt, wo du sagst, da falle ich, da habe ich keinen Sieg, da würde ich auf die Nase fallen. Da sagt der Herr, du musst dieser Sache den Rücken kehren und musst auf den Herrn schauen, auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dann wirst du Sieg haben. Wenn wir aber das, was uns anfängt, ich weiß, ich darf ja nicht, aber schä wär's ja doch. Nein, aber das tut man nicht als Christ, das geht nicht. Aber schä wär's ja doch. Ich soll ja auf Jesus schauen, hat er gesagt. Aber schä wär's ja doch. Aber nein, jetzt schau mal auf Jesus. Ja, jetzt schauen wir mal auf Jesus. Aber schä wär's ja doch. Verstehst du? Wir drehen uns manchmal immer da und sagen, schön wär's ja doch. Aber ich darf ja nicht. Ich bin ja Christ, darf ich nicht. Ach, was hat man schon alles diskutiert, was man nicht darf als Christ? Darf man aber als Christ bei Rot über die Ampel gehen? Kannst auch die Ampel hochklettern und dann auf der anderen Seite wieder runtergehen. Das ist ja, kannst du ja mal abklären. Also, verstehe, wir sind, darf man in eine Disco? Ich meine, hey, hallo, da, wo ich mich früher vollgesoffen habe und wo die Drogen sind und wo Unmoral und all diese Sachen sind, darf ich da hin? Ich will da nicht mehr hin. Entschuldige bitte, ich bin aus diesem Misthaufen rausgekommen. Und jetzt bin ich gläubig, jetzt bin ich in der Gemeinde Gottes, jetzt will ich doch nicht wieder in den Mist baden gehen. Hallo? Sag mal deinem Nachbarn, ich habe keine Lust, im Mist zu baden. Also ihr seht, ich habe jetzt ein sehr gewähltes Wort gewählt. Mist habe ich gesagt. Aber es ist ja viel schlimmer. Wolltest du dazu was sagen? Nein, okay. Okay, also lasst uns, er sagt Hebräer 12, 2, die umstrickende Sünde ist da, indem wir wegschauen, hinschauen auf Jesus heißt es, aber wörtlich heißt es, wegschauen von allem anderen auf Jesus hin. Den Anfänger, Urheber oder Führer, einer, der in einer Sache den ersten Schritt tut und anderen vorangeht. Was sagt er damit? Jesus wurde versucht in allem wie wir, richtig? Er wurde versucht in allem. Er wurde sexuell versucht, genau wie du und ich auch. Er wurde versucht wie jeder Mensch, damit er denen helfen kann, die versucht werden. Aber wir haben einen Vorläufer, einen Urheber, einen Führer, der einen Schritt in einer Sache gemacht hat. Der hat gesagt, ich werde nicht gegen Gott sündigen. Und deshalb entscheide ich mich von dem, was mich zum Fall bringen will. Ich entscheide mich, wegzuschauen und ich schaue auf Gott. Er schaut auf seinen Vater. Und jetzt sagt er, so wie ich das gemacht habe, Leute, da kommen Anfechtungen, da kommen Bedrängnisse, da kommen diese Dinge. Aber ihr müsst das Ding von diesem Ding wegschauen, was dich anficht. Schau weg und schau auf mich. Und dann wirst du mich sehen und dann werde ich dir helfen und Kraft geben und dir zeigen, wie ich da den Sieg hatte in die Situation. Wir müssen wegschauen. Und wegschauen, das ist eben, die Bibel sagt doch, die Lust des Fleisches. Sie spricht ja nicht vom Krampf des Fleisches. Sie spricht von der Lust des Fleisches. Billy Graham sagte mal in einer Predigt, und da habe ich damals so gedacht, da war ich so ein bisschen so konservativ, sehr stark eingestellt. Das heißt, jetzt bin ich vielleicht noch ganz konservativ, wie auch immer du das willst. Aber auf jeden Fall, da hat er nur gesagt, Sünde bereitet Vergnügen. Aber dieses Vergnügen killt dich. Dieses Vergnügen, wenn du ihm nachgehst, bringt dich um. Und Gott sagt, ich will nicht, dass du stirbst. Ich bin gekommen, damit du Leben und Überfluss hast. Deshalb musst du von dem, was dich töten will, wegschauen. Die Bezahlung der Sünde ist Tod. Wenn du im Internet auf eine Seite kommst, da kommst du ja nicht von ungefähr hin. Da kannst du ja nicht sagen, ich wurde so geführt. Wenn das eine komische Seite ist. Doch, vom Teufel wahrscheinlich. Aber da ist die Lust des Fleisches. Oder wie es manchmal sitzen Leute, Geschäftsleute in einem Hotelzimmer und dann zippen sie durch die Kanäle und so gucken, was läuft. Und dann auf einmal landen sie im Pornokanal des Hotels, der mit über eine dieser Nummern dort läuft. Und so manch einer ist da hängen geblieben und hat gesagt, ich wollte das gar nicht, aber irgendwie habe ich, ach, jetzt gucke ich und jetzt bin ich allein hier und meine Frau ist nicht da und irgendwie, ich bin einsam. Und dann habe ich geguckt und da sagt man immer, einmal ist keinmal. Und was haben sie mir gesagt? Weißt du, Herbert, es ist so fürchterlich. Jetzt hänge ich jede Woche in diesen Kanälen drin. Jede Woche. Warum? Weil sich ein Geist von Unmoral und Unzucht damit drauf pflanzt. Aber dann haben wir im Namen Jesu, haben sie Buße getan. Sie haben gesagt, Herr, vergib mir. Und ich trenne mich davon. Ich entsage diesen Dingen. Und dann haben wir das gebrochen. Und dem Teufel gesagt, Schluss damit. Guck deinen eigenen Müll selber an. Und dann sind sie wieder in Freiheit gegangen. Einmal ist nicht keinmal. Wenn wir uns worauf einlassen und dann uns nicht davon abwenden, wird es Macht über dich gewinnen. Hallo? Es wird Macht über dich gewinnen. Und es ist nicht, natürlich ist da die Lust des Fleisches, das Vergnügen des Fleisches, aber diese Lust, die Bezahlung, die man, oder da, womit man bezahlt, es ist Tod. Du wirst danach umgebracht. Du wirst getötet. Diese Lust bezahlt mit Umbringen. Aber Gott, die Freude am Herrn, wird bezahlt mit ewigem Leben, wenn du so willst. Und mit Herrlichkeit und mit Freiheit und mit Königtum und Priestertum. Das ist eine ganz andere Variante. Lasst uns wegschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Es ist so stark. Jesus ist als unser Führer, Vorläufer hergegangen. Er hat gesagt, mach's wie ich, guck weg. Schau auf Gott, schau auf mich und du wirst nicht zu Fall kommen. Die Sünde wird dich nicht umstricken können und du wirst nicht fallen. In Jeremia 1, Vers 11 stellt Gott dem Jeremia eine Frage. Und er sagt, und das Wort des Herrn geschah zu mir. Was siehst du, Jeremia? Jeremia, was siehst du, Jeremia? Und ihr wisst, Jeremia sagt, dann ist er ein Mandelzweig und dann sieht er noch andere Bilder. Also auch wieder, Gott stellt ihm Bilder vor die Augen und so weiter. Für mir geht es jetzt nicht um die Bilder, sondern diese Frage, was siehst du? Was siehst du im Alltag? Was schaust du an? Denn das, was du anschaust, wird dich prägen. Das wirst du anfangen zu leben. Es ist nur eine Frage der Zeit. Vielleicht bist du am Anfang am Kämpfen und am Strampeln und sagst, ja, es geht ja nicht und soll ja nicht. Aber ich gucke jetzt doch nochmal und dann mache ich doch mal und dann sage ich dieses doch nochmal. Blöd, hätte ich doch nicht getan, lieber nicht. Aber das möchte ich jetzt doch nochmal gesagt haben. Wir manövrieren uns da rein in Schwierigkeiten. Und Gott sagt, mach es nicht, wenn das an dich rankommt, egal was es ist, stoppe es und sag, ich will das nicht mehr. So, was siehst du? Gott sagt in Jeremia 31, 17, du musst sehen, Hoffnung ist da für deine Zukunft. Wenn du heute Abend hier bist und heute Abend es so aussieht, dass du sagst, meine Pläne sind alle den Bach runtergegangen, oder viele meiner Pläne. Du sagst, Mensch, ich hatte mir vorgestellt, irgendwie ein glückliches Gemeindeglied zu werden. Und irgendwie bin ich ein unglückliches geworden. Du hast Vorstellungen gehabt über deinen Beruf. Du hast Vorstellungen gehabt über deine Ehe und deine Familie. Aber irgendwie ist es den Bach runtergegangen. Irgendwie sind diese Dinge nicht so geworden, wie du dir gedacht hast. Und ich denke bei so Sachen auch immer wieder an so Hochzeiten, Trauungen, die wir gehabt haben. Da sind so glückliche Ja-Worte ausgetauscht worden an diesem Tag der Hochzeit. Und hinterher ist manches doch so anders gekommen. Und die Partner, die Parteien waren unglücklich in ihrer Situation und haben manchmal fast bereut, dass sie dann ihr Ja-Wort gegeben haben. Das muss nicht so sein. Denn du sagst, hätte ich eine andere oder einen anderen, wenn du dann dich scheiden lässt und jemand anders nimmt. Das gleiche Problem wird dort oft auftauchen, weil du dich mitnimmst. Du nimmst dich und dein Problem auch in diese neue Ehe mit rein. Und egal wie oft du heiratest, du nimmst dich immer mit. Und jedes Mal taucht das gleiche Problem da auf. Warum? Weil du das Problem bist und du mit diesem Problem in diese neue Ehe wieder auch hineingehst. Deshalb muss man diese Dinge klären und zu Jesus kommen und bei dem bleiben, den man hat und dem Herrn miteinander dienen. Denn du musst sehen, Gott sagt, Hoffnung ist da für dich. Das richtige Anschauen. 2. Korinther 4,18 sagt, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Und ich habe so gedacht, im Allgemeinen, ich lasse dann so Revue passieren, Gespräche, Seelsorge, Beobachtungen. Im Allgemeinen stelle ich dann fest, sage ich, komisch, er schreibt in dieser Korinther-Gemeinde, sie schauen nicht das Sichtbare an, sie schauen das Unsichtbare an. Und habe so gesagt, die meisten Christen in unserer Zeit, und ich bleibe jetzt mal ganz einfach beim charismatischen und pfingstlichen Lager, wir Evangelikal, wenn du noch willst, dieses ganze Bereich, wir schauen meistens auf das Sichtbare, auf die Umstände. Und wir machen unseren Dienst fest, vielleicht als Pastoren, Leiter, Älteste, an dem, was wir sehen. Ja, die Umstände in der Gemeinde sind jetzt so, wir können jetzt nicht expandieren oder uns erweitern. Zeltpflöcke weiterspannen können wir jetzt nicht, denn wir haben zu viele Probleme. Wir sind so orientiert, immer das Sichtbare anzuschauen, immer auf das Sichtbare. Und Paulus sagt hier im Korintherbrief bezüglich der Gemeinde dort, vielleicht meint er auch sich und die Apostel, wir schauen nicht das Sichtbare an, sondern das Unsichtbare. Weil dieses Sichtbare ist zeitlich, es vergeht, es hat keinen Bestand. Und wir müssen uns angewöhnen, wirklich in das Unsichtbare zu schauen, in die Verheißungen Gottes. Wenn Gott gesagt hat, dass er unser Versorger ist, wenn er das gesagt hat, dann sollten wir uns auch dem Herrn anschließen. Und in einer finanziellen Situation, wo wir in Bedrängnis kommen, oder sagen wir mal so, wenn eine finanzielle Situation kommt, eine Bedrängnissituation kommt, dann sind wir dabei, ich kann es nicht verstehen, der Herr ist doch mein Versorger, ich verstehe nicht, warum mir das jetzt passiert. Merkt ihr, da schauen wir auf das Sichtbare. Der auf das Unsichtbare schaut und an Gottes Versprechungen glaubt, der sagt, es sieht zwar gerade ziemlich blöd aus mit meinen Finanzen, aber Gott sei Dank habe ich den Versorger in meinem Leben, der wird mir helfen, dass ich aus dieser Situation herauskomme. Das ist der, der auf das Unsichtbare schaut. Das Sichtbare ist noch nicht da. Versteht? Da ist eine Problematik in der Ehe. Es scheint so, als wäre das überhaupt nicht mehr wiederherzustellen. Es ist irgendwie nur noch Krieg, Krampf. Es ist kein schönes, harmonisches Miteinander. Und dann steht in unserer Bibel, dass Gott Beziehungen wiederherstellt und heilt. Natürlich müssen wir das auch mit zulassen, ist ja klar. Aber wir sind dann, ich kann es nicht verstehen, Gott hat gesagt, wir werden glücklich sein und da habe ich eine Predigt gehört, wir werden wie Sarah und Abraham alt und bis an das Ende unserer Tage fröhlich sein und alles wird super werden und jetzt gucke ich mich an, wo ist denn das? Verstehe, wir schauen das Sichtbare an. Aber du musst für deine Ehe etwas tun. Du schaust auf das Unsichtbare, auf das, was Gott versprochen hat, das, was du gerade nicht siehst und sagst, Herr, meine Ehe ist vielleicht ein Desaster. Es ist vielleicht wirklich nicht Frieden, sondern Krieg. Aber Herr, du bist der, der wiederherstellt. Und du bist der, der die Ehe auch wieder in Ordnung bringt. Herr, und wenn du kannst bei mir anfangen, du kannst bei mir beginnen, dass ich der Wiederhersteller der Ehe werde, dass ich ein Friedensstifter bin. Und du fängst an, Frieden zu leben. Und die Bibel sagt, selig sind die, glücklich sind die Friedensstifter. Sie werden Gottes Kinder heißen, wir sind Gottes Kinder. Und du fängst an, das zu glauben, was Gott sagt, Wiederherstellung. Herr, unsere Herzen sind zerbrochen, unsere Herzen sind verletzt. Herr, wir haben uns gegenseitig krank gemacht. Aber ich danke dir, dass dein Heiliger Geist, die Salbung da ist. Jetzt schauen wir wieder das Unsichtbare an. Danke, Herr, deine Salbung ist da, der Heilige Geist ist da, der die zerbrochenen und verwundeten Herzen wieder heilt. Ja, vielleicht haben wir uns in ein Ehegefängnis hineinbegeben und jeder hat den anderen hinter seiner eisernen Tür verschlossen. Aber Herr, das ist das Sichtbare, das ist der Ist-Zustand im Moment. Aber jetzt, Herr, glaube ich dir, dass du mit deiner Salbung in unserem Leben bist, der die eisernen Riegel zerschlägt, der die Türen öffnet, der die Ketten zersprengt. Ich glaube, dass du derjenige bist, der in meiner Ehe ist. Ich glaube es, Herr, und du bist der Wiederhersteller. Verstehst du, wir gehen in das Unsichtbare. Aber das Problem ist, wir Christen glauben meistens, gehen nur in das Sichtbare. Und du kannst das nehmen für dein Studium, du kannst das nehmen für alle Bereiche deines Lebens. Für alle deine Bereiche. Du musst auf die Versprechungen Gottes schauen. Ich sage jetzt, du musst. Ja, du musst, wenn du nicht untergehen willst, wenn du nicht im Loch bleiben willst. Dann musst du sagen, Gott, ich stelle mich zu deinen Versprechungen. Ich glaube dir ganz einfach, ich glaube dir. Es sind ja jetzt nicht deine, oh, ich glaube, der Herr stellt mich wieder her, die Salbung ist da. Oh, habe ich es jetzt genug gesagt, Herr, reicht jetzt? Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, du, Herr, bist der Größere in meinem Leben. Größer als das Ehegefängnis, größer als der Krieg, den wir haben, größer als die Problematik, größer als mein Finanzloch, größer als meine Krankheit. Herr, du bist größer und ich proklamiere und bin so froh, dass du in meiner Krankheit der Herr mein Arzt bist, der mich gesund macht. Verstehst du? Das ist auf das Unsichtbare schauen, die Versprechungen Gottes auszusprechen. Hallo? Das sind die Punkte. Wir gehen nicht. Das Unsichtbare. Ich verstehe nicht, warum ich krank bin. Der hat schon den Bonker hat die Hände aufgelegt. Der hat schon die Hände aufgelegt. Ach nun, der hat auch schon Hände aufgelegt. Und so weiter. Der hat auch schon die Hände aufgelegt. Wie kann mal jemand in Süddeutschland zu mir und sagt, Mensch, Herbert, da hat er mir die ganze Liste gesagt. Die haben schon alle die Hand auf mich gelegt. Da sage ich, da musst du ja schon ölglatt sein, dann werde ich das ja mal nicht mehr tun. Das habe ich nicht. Ich habe nicht die Hand aufgelegt. Ich habe gesagt, hier, da bin ich nur noch eine Weiter in der Namensliste. Dann habe ich ihn aufgeklärt, was Gott sagt. Ich sage, diese ganze Handauflegung nützt dir nichts, weil du überhaupt nicht Gott glaubst. Verstehst du, da hätte man da Haare schonen können, hätte weniger Shampoo gebraucht und was weiß ich alles. Das hättest du dir sparen können. Dann habe ich ihm Gottes Wort erklärt. Du nimmst Gottes Wort und dann fängst du an, dieses auszusprechen und zu leben. Und dann hat er das gemacht und an dem Abend hat diese Person noch Hilfe erfahren. Verstehst du? Das Wort, er sandte sein Wort und heilte sie. Nicht er sandte ölglatte Hände und heilte sie. Das heißt nicht, dass wir nicht Hände auflegen sollen, denn in der Gemeinde gilt die Ordnung, die Ältesten, ist jemand krank, rufe er zu sich die Ältesten, dass sie ihm die Hände auflegen. Was meint das? Das heißt, das ist der 1. Mai, die Sonne scheint wunderbar, du hast einen leichten Anflug von Heuschnupfen, wolltest eigentlich eine Grillparty machen, aber sagst, Mensch, hoffentlich wird es bis zum Abend nicht schlimmer, ich rufe mal die Ältesten, dass die vorbeikommen, bevor ich meinen Grill anschmeiße, dass die mich salben mit Öl. Ne? Nee. Wörtlich heißt ja sogar die Siechen. Das sind solche, die nicht mehr kriechen können. Wenn du noch zum Grill kriechen kannst, kannst du auch zum Ältesten kriechen, glaubst mir. Da kann man da auch noch hinkriechen. So, es ist so wichtig. Gott sagt, er hat Versprechungen gegeben. Er sagt, bist du krank, dann werden die Ältesten, sie werden, wenn er Sünden getan hat, dann soll er sie bekennen, dieser Gläubige. Dann wird ihm vergeben werden, weil der Herr ja gnädig ist. Dann wird ihm vergeben werden und dann wird das Gebet des Glaubens wird diesen Kranken wieder aufrichten und er wird gesund werden. So steht es da geschrieben. Das Problem ist oft, dass wir es gar nicht mehr glauben. Wir glauben, okay, der Älteste, ich gehe jetzt hin, ich soll das tun, mal schauen, ob der Älteste Glaube hat oder nicht. In dem Fall kommt es gar nicht auf den Glauben des Ältesten an. Es kommt auf deinen Glauben an, ob du Gott glaubst. Dein Ältester kann vielleicht ganz neben der Kap gerade an diesem Tag sein. Aber du glaubst, er ist mein Ältester und dieser Älteste, der legt mir jetzt die Hände auf, der salbt mich mit Öl und jetzt werde ich gesund. Das ist ganz einfach so dein Glaube, der da wirkt. Du glaubst Gottes Wort. Verstehst du? So einfach ist das. Okay. 2. Korinther 5, 7. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Lebe das, was noch nicht ist. Leben, ja, es geht mir sehr schlecht finanziell. Ich bin wirklich in einem Loch, aber der Herr wird das schon machen. Dann treffe ich Lieschen Müller. Oh ja, Lieschen, weißt du, ja, mir geht es sehr schlecht. Ich habe ein richtiges Finanzloch. Oh, ich bin so wie im Keller. Es ist furchtbar. Aber der Herr wird es schon machen. Dann treffe ich den Franz Josef. Oh, Franz Josef, der Herr, ich bin im tiefen Loch. Aber siehst du, die ganzen Negativberichte sind viel schlimmer. Diese Negativberichte bringen dich noch tiefer ins Loch und legen noch neue Ketten um dich. Du gehst her, wir wandeln im Glauben, nicht durch Schauen. Ja? Herr, der Herr ist mein Versorger. Ich muss nicht meine alte Geschichte immer wieder da erzählen. Ja? Wie geht's euch als Ehepaar? Ja, du kennst ja unsere Situation, meine Frau ist immer schlimm, die war ja früher sehr schlimm, jetzt zwischendurch war sie noch viel schlimmer und dann wurde sie noch schlimmer, das war dann aber ganz krass und die war dann die Oberschlimmer, aber weißt du, dann war es ober schlimm, wenn ich dir das alles erzähle, dann war das wirklich ober schlimm. Und dann erzählen wir negativ, aber der Herr wird es schon richten. Ja, ich hoffe dich, weil du so viel Blödsinn redest. Richten. Wir reden dem, das was noch nicht ist. Und es kommt. Hallo? Und ich spreche nicht von einem Automatismus, so Mechanismus. Vater? Jesus? Hallo? Vater nicht da. Jesus, okay. Du bist der Herr, mein Arzt. Mach mal was. Der Herr ist mein Arzt. Hört ihr? Hast Telefon an? Der Herr ist mein Arzt. Wie viel Mal soll ich es bekennen? Der Herr sagt schon deine Stimme. Das nervt. Hör auf damit, das nervt. Herr, es geht mir nicht gut, aber ich bin so froh, dass du mein Arzt bist und dich um mich kümmerst. Wir glauben ihm, wir vertrauen ihm. Verstehst du? Es hat nichts mit Proklamation. Ja, wir sprechen, aber es hat nichts mit dieser Proklamation. Die Hilfe liegt nicht in der Proklamation. Die Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Daher kommt ihr, nicht von der Proklamation. Okay? Und trotzdem proklamieren wir, weil durch Worte alles geschaffen wird. Kommst du damit? Okay. Wenn du jetzt Ja gesagt hast und nicht, dann hast du gelogen. Na gut, ich konnte ja Predigt mit Lüge auch nochmal machen. Okay, naja, wir. Gut, nein. Okay. Noch ein Rat zum Schluss. Schlag doch mal zu. Was meinst du jetzt, Herbert? Weil du gerade um Ehe gesprochen hast? Was meinst du jetzt? Schlag doch mal zu. Könntest du auch anders sagen, bleib dran. Schlag mal zu, bleib dran. Ich will euch eine Geschichte da lesen. Mit der ende ich dann auch. 2. Könige 13, 15, fortfolgende. Der Elisa kommt zum König Joasch. Elisa ist kurz vorm Sterben. Da sagt Elisa zu ihm, also zum König Joasch, dem König von Israel, hole einen Bogen und Pfeile. Und er holte ihm Bogen und Pfeile. Dann sagte er, nimm die Pfeile. Und er nahm sie und er sagte zum König von Israel, schlag auf die Erde. Und er schlug dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sagte, zu schlagen war 5 oder 6 Mal. Dann hättest du Aram bis zur Vernichtung geschlagen. Jetzt aber wirst du Aram nur 3 Mal schlagen. Ich möchte sagen, gib nicht so schnell auf. Wir sind so zaghaft. Wir merken das hier manchmal auch bei unserem reinigenden Stromwochenende. Und wenn wir sagen, mach mal so einen richtigen Schritt aus dem Alten raus. Das ist schon immer, ja, jetzt ihr alle, die jetzt teilnehmt, ihr werdet das jetzt alle anders machen. Ich habe natürlich jetzt vorgewarnt. Aber dann sag ich, du mach doch mal einen richtigen Schritt aus deinem Todesgewändern raus, aus deinem Todesloch raus. Und dann, weißt du, manche, die machen einen Schritt mit Anlauf und dann bumm, dann springen die richtig raus. Da weißt du, die haben es gepackt. Aber es gibt auch manchmal, das hat nichts mit dem Alter zu tun, junge Leute, die man, mach mal einen richtigen Schritt raus. Weil ich so ein Hüpferchen, das ist kein richtiger Schritt. Wir sind manchmal so zaghaft, so ängstlich. Hey, mach mal einen richtigen Schritt raus aus deiner alten Situation. Und wenn der Herr sagt, schau weg von der dich umstrickenden Sünde, schau auf Jesus, dann stell dich nicht hin und sag, halb weg und halb hin. Nein, schau doch mal richtig weg. Wende dich doch mal ab. Und dann zu diesem Vers. Der Herr sagt, es sind solche hier, ihr habt verschiedentlich versucht, einen Sieg zu haben in einer gewissen Situation und du weißt um deine Situation und irgendwie bist du zu Fall gekommen und dann hast du aufgegeben und der Herr sagt, es war nicht gut. Du hättest nochmal dran gehen sollen und nochmal und die Verheißung, die anziehen und annehmen, in ihm haben wir den Sieg und es heißt alle Zeit den Sieg. Ja, meine Situation scheint verfahren, es scheint ausweglos, aber mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Und wenn du gesprungen bist und mit dem Fuß hängen geblieben bist und bist auf die Schnauze gefallen, dann spring eben nochmal. Und wenn du dann mit dem Fuß wieder hängen geblieben bist, dann spring nochmal. Hey, du solltest dir mal einen Boxkampf angucken. Empfehle ich euch auch als Schwester mal so. Guck dir mal richtig einen Boxkampf an, wo es so richtig was auf die Nuss gibt. Ja, meine Frau geht dann raus. Aber ich finde immer so, weißt du, ich komme gar nicht zum Gucken, denn das ist ja meistens Samstag. Und dann meistens, also ich gucke auch gar nicht mehr, das ist, aber gewisse Leute, wenn so ein Großmaul da war und kommt und sagt zu dem anderen, ich werde dir deinen Gürtel nehmen, heute knocke ich dich in der ersten, zweiten Runde, knocke ich dich aus. Verstehst du? Und dann denke ich, ich möchte so gerne sehen, was dieses Großmaul an diesem Abend erlebt. Weißt du, und dann kommt so ein Klitschko oder so einer da an und er gibt ihm mal was auf die 12. Und die große Klappe ist auf einmal zu. Verstehst du, der Teufel, der brüllt auch rum. Der sagt, ich mach dich alle. Ich in der ersten Runde, zweite Runde lege ich die Fach. Ja, in der ersten Runde hast du vielleicht was auf die Nase gekriegt. Vielleicht auch in der fünften. Aber weißt du, es steht etwas geschrieben in dem Testament meines Gottes, dass ich schlussendlich den Sieg haben werde. Und ich schlage so lange zu, bis ich ihn habe. Ich bleibe so lange dran, bis ich den Sieg habe. Hallo? Und wenn es bis zur 12. Runde geht, an der 12. Runde wird der Ass genockt und ich werde stehen. Hallo? Und ich werde mit meinem Gürtel nach Hause gehen. Hallo? Ich meine nicht mit meinen Hosenträgern. Ich meine mit dem Gürtel. Wir gehen mit dem Gürtel nach Hause. Wir gehen mit dem Triumph nach Hause. Wir sind vom Herrn ja, wir werden ja von ihm im Triumphzug sogar geführt, auf dem Triumphwagen. Wir haben nur die falsche Sicht. Wir sehen uns meistens so, sagen, ach, da ist der Herr auf dem Triumphwagen, der hat es schön, der fährt da oben und da sind ein paar Superheilige, die sind auch noch mit auf der Kutsche da auf dem Triumphwagen. Und ich, armer Dackel, ich laufe da nebenher. Eines Tages werde ich auch mal auf dem Triumphwagen sein. Und weißt du was? Wenn du deine blinden Augen geöffnet kriegst, weißt du, was du sehen würdest? Dass du auf dem Wagen stehst und dass du da oben rumdrippelst und denkst, du läufst daneben. Und in Wirklichkeit bist du drauf, weil der Herr dich schon längst draufgestellt hat. Also hör auf zu drippeln, du fährst schon. Hör auf dem Wagen da rumzuhüpfen. Du fährst schon. Du fährst schon. Nur weil du das nicht siehst. Nimm mal deine Sonnenbrille, deine geistliche Sonnenbrille ab, damit du siehst, führt uns mit sich her auf dem Triumphwagen. Hallo? Da sind wir, du und ich. Du brauchst da oben nicht rumdribbeln und denken, dann machst du es noch ein bisschen besser. Und da oben auch nicht jammern, eines Tages fahre ich. Ja, das ist so wie diese Frau, weißt du, die mitgenommen wird mit ihrem ganzen Gepäck. Und hält so ein Landwirt an und nimmt sie dann auf den Wagen mit. Und dann hat sie das ganze Gepäck, sie hält es auf dem Schoß. Und er sagt, stellen Sie doch ab, gute Frau. Nein, nein, ich trage meine Last schon selbst. Ich bin nur froh, dass ich mitgenommen werde. Und manchmal habe ich das so, ist unser Christenleben. Ja, Herr, ich bin ja so froh, ich will ja schon mal lostragen und ich will ja auch mein Päckchen tragen. Ihr kennt diese ganzen frommen Sprüche, ich werde schon mein Päckchen tragen. Der Herr sagt, warum denn? Ich habe deine Pakete schon getragen und samt deiner Päckchen, hör auf mit diesem Tragen. Du kannst dich frei und entspannt hinsetzen auf deinem Hocker und genießen und fahren. Hallo? Wir sind mit ihm auf dem Triumphwagen, okay? Und wir dribbeln nicht oben rum. Wir laufen nicht da oben rum und denken noch, wie cool wir das machen. Nein, wir sind auf dem Wagen. Weißt du, wer neben dem Wagen läuft? Der besiegte Feind. Der läuft neben dem Wagen. Der setzt dir seine Brille auf, damit du denkst, du läufst mit ihm zusammen da unten. Nein, nein, du bist auf dem Wagen. Letzter Rat, den ich sagte. Schlag doch mal zu. Bleib doch mal dran. Gib nicht auf. Denn die Verheißung gilt dir und mir, dass wir in allem den Sieg haben werden. Alle Zeit. Und wenn wir angegriffen werden, gehen wir nochmal an, wir gehen dagegen an. Weißt du, ich habe so heute Mittag gedacht, eins kann man vom Teufel lernen, aber das sage ich jetzt mal so unter Vorbehalt. Der bleibt dran. Der hat sich entschieden, dich und mich fertig zu machen. Der hat sich entschieden, dich und mich zu Fall zu bringen. Und der gibt nicht auf. Und solange wir auf dieser Erde leben, wird er nicht aufgeben. Der macht das, was wir eigentlich tun sollten. Und weißt du, wenn wir das tun, dass wir nicht aufgreifen und dranbleiben, weißt du, was die Schrift dann sagt? Dann verlässt nach einer Weile sich der Teufel, weil er hat keinen Bock, mit jemand rumzumachen, den er nicht plattlegen kann. Du musst einfach dranbleiben. Ja? Was sagt Epheserbrief, Waffenrüstung? So, dass ihr, wenn ihr alles ausgeführt habt, zu stehen vermögt. Ja? So, und dann, der Teufel wird eine Weile dich in Ruhe lassen, wird dich beobachten, ob du vielleicht irgendwo wieder besondere Lüsten und Begierde vielleicht, oder ob sie bei dir zu wecken sind oder was auch immer sein mag. Er wird es versuchen. Aber wir bleiben bei dem Herrn. Was war bei Jesus in den Versuchungen? Da verließ ihn der Teufel eine Weile. Widersteht dem Teufel und was wird er tun? Er flieht vor euch. Versteht? Aber er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Solange du und ich auf dieser Erde leben, kommt er wieder. Weil er hat eins vor, er will uns den Gürtel nehmen. Er will uns diesen Siegeskranz nehmen. Und das, was sagt der Herr in Offenbarung 3? Halte fest deinen Siegeskranz. Lass ihn dir von niemandem stehlen. Lass ihn dir von niemand abnehmen. Und wenn der Teufel kommt, sag ich, lass mir meinen Kranz, Siegeskranz, nicht abnehmen. Du musst da dranbleiben. Weil der Herr, der in dir ist, ist größer als der in der Welt ist. Okay? Er ist wirklich immer größer. Er ist immer größer. Größer als alle Umstände. Und in ihm haben wir den Sieg. Alle Zeit, sagt die Schrift sogar, den Sieg. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und 1. Johannes 5, 18, wer aus Gott geboren ist, den tastet der Arge nicht an, es sei denn, du lässt es zu. Er darf dich nicht anfassen. Er wird dich über Menschen versuchen zu drangsalieren und zu piesacken und negative Dinge reinzubringen. Aber er selber darf dich nicht antasten, weil du bist aus Gott geboren. Fürchte dich also nicht. Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor dem Teufel. Wem wir fürchten sollen, sagt er, ist Gott, der in der Lage ist, sogar in die Hölle zu werfen. Aber den Teufel, sagt er, müssen wir nicht fürchten. Jesus hat ihn entmachtet. Er hat ihn öffentlich zur Schau gestellt, öffentlich hinplatziert. Schaut, er ist besiegt. Und das ist das Erste, was Jesus Menschen, wenn sie zum Glauben kommen, wovon er sie überzeugt. Der Heilige Geist, wenn er kommen wird, er wird die Welt, nicht die Gläubigen, die Welt überzeugen. Von der Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Das ist die Sünde, deshalb sündigt man alles andere auch. Von der Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe, ihr mich hinfort nicht seht. Das Dritte, was der Heilige Geist bei Neubekehrten gleich machen wird, und da sollten wir auch offen mit den Menschen drüber reden. Das Dritte ist, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist und nichts mehr an dir ausrichten kann. Der Fürst dieser Welt, der Teufel ist gerichtet. Das ist, was der Heilige Geist jedem Gläubigen, wenn er sich bekehrt, sofort klar machen will. Und wie macht er es jedem Gläubigen sofort klar? Durch uns natürlich. Wenn du ihnen nicht das den Neubekehrten nicht sagen, werden sie es auch nicht wissen. Sie müssen wissen, dein Leben ohne Jesus hat dich dahin gebracht, wo du bist. Du kehrst heute um zu Jesus. Zweitens, du hast Jesus aufgenommen, jetzt bist du Gottes Gerechtigkeit. Drittens, du musst wissen, dass der Teufel jetzt keine Macht mehr über dir hat. Das sind die drei Punkte, die jeder Neubekehrte sofort am Anfang wissen muss. Deshalb haben wir auch den Glaubensgrundkurs Start in ein neues Leben entwickelt, um einfach Menschen zu helfen, auch zu sehen, was ist da passiert und wie konkrete Schritte im Glauben tun. Bleib dran. Schau in die richtige Richtung. Schau das Richtige an. Schau die richtigen Bilder an. Schau die Bilder der Verheißung, der Versprechen Gottes an und nicht die Bilder deines Umstandes, deiner Situation. Schau das nicht an, was dich niederdrückt oder zu Fall gebracht hat. Das zu beweinen und zu bejammern hat keinen Sinn. Wenn du gesündigt hast, bekenne, der Herr wird dir vergeben. Du brichst das mit dem Teufel und du gehst einfach in die Freiheit der Kinder Gottes und dienst Gott mit großer Freude. Und dann schaust du dir himmlische Bilder an, himmlische Versprechen, himmlische Verheißungen. Und du bleibst dran bei aller Anfechtung, bei allem Krieg, bei allem, was kommt. Du sagst, ich habe mir vorgenommen, mehr evangelistisch, missionarisch aktiv zu sein. Dann geh weiter dieses Gebiet aus, tu es. Geh und nimm mehr Land ein. Der Teufel wird jeden Zentimeter dir widerstehen und sagen und nicht zulassen, dass du evangelistisch mehr aktiv bist. Er wird dir mehr Probleme an der Uni schaffen, in der Familie schaffen und sonst wo schaffen. Er will nur eins verhindern, dass du bloß nicht das Reich Gottes ausweitest. Und wir sagen, ich habe mir es vorgenommen und ich sehe vor mir ein weit gepflanzte Flöcke, was ich neulich sagte, weit gepflanzte Zeltflöcke. Und das werde ich alles ausfüllen mit den Dingen, die Gott möchte, dass sie unter dieses Dach kommen. Und daran arbeiten wir, darin laufen wir. Amen. Halleluja. Kannst du das mitnehmen? Okay. Und jetzt preisen wir den Herrn.